Ich hatte es eben schon gesagt, also der Titel Suche der Stadt Bestes, du hast die Wahl, ist natürlich eine Anspielung auf die bevorstehenden Europawahlen. Und wir haben jetzt natürlich keinesfalls vor, irgendwelche Expo-Wahlempfehlungen auszusprechen, wie sollten die auch lauten, sondern wir wollen heute mal das Thema bürgerschaftliches Engagement bedenken. Die Demokratie lebt ja davon, dass der Bürger sich einbringt, aber wenn man den Zeitungen glauben kann, hat zumindest der Deutsche keinen Bock dazu. So titelt jüngst das Handelsblatt, Null-Bock-Nation, muss sich Deutschland mehr anstrengen. Darin war unter anderem von einer, ich finde, lustigen Umfrage zu lesen, wo zwar 83% der Deutschen jobmäßig sich selbst als leistungsfähig empfinden, wenn man dann aber so generell fragt, wie sieht es mit der Leistungsbereitschaft der Deutschen aus, dann sank die Bewertung auf 45%. Also alle faul außer mir ist sozusagen das Ergebnis. Und diese Ansicht scheint in Deutschland recht verbreitet, was womöglich zu der ebenfalls verbreiteten Einstellung beiträgt, nun seien mal die anderen dran mit kümmern. Man selbst hätte genug getan. Ja, zum fühlt sich so ein bisschen an wie so das Geschirr in einer lange nicht mehr aufgeräumten WG-Küche. So türmen sich die Herausforderungen im Land so hoch, dass man die Küchentür lieber gleich wieder zumacht. Arbeitskräfte sind knapp wie nie, doch Millionen von Arbeitnehmern wünschen sich gleichzeitig kürzere Arbeitszeiten. Je älter, desto kürzer. Die bis 25-Jährigen, die wollen noch stolze 35 Stunden dran klotzen pro Woche. Mit 26 lässt der Elan dann so ein bisschen nach. 33,7 geht noch so, ne? Und ab 40, da geht man schon so langsam auf den Ruhestand zu und sagt 31,9, das muss doch reichen. Naja, so geht das weiter. Also Nachwuchskräfte scheuen auch immer häufiger vor Führungspositionen zurück. Beamte machen sich lieber juristisch unangreifbar, als Entscheidungen zu treffen. Manager zögern mit Investitionen und Firmenerben verkaufen lieber gleich das ganze Familienunternehmen, als sich für seinen Erhalt krumm zu legen. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu in seiner Rede zu 75 Jahre Grundgesetz einen schmissigen Satz rausgehauen. Was wir jetzt brauchen, sind Bürgerinnen und Bürger, die nicht sagen, was kümmert mich das, sondern die sagen, ich kümmere mich. Ich habe mich gefragt, was aber, wenn die sagen, hey Steinmeier, du nervst mich mit deinen Sonntagsreden, wir wollen chillen. Wir wollen unsere Ruhe. Kümmern tun wir uns ja um unser Bürgergeld oder die Geranienzucht, gibt ja immer Sachen, um die man sich kümmern kann. All das andere außerhalb der eigenen vier Wände, das ist zu anstrengend, das ist zu kompliziert. Ja, wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Ich würde sagen, das ist so eine Art Energieproblem höherer Ordnung, ein Motivationsproblem. Energie soll ja in Bewegung setzen, soll motivieren, aber woher kommt die Energie? Gesellschaftlich bin ich da selber ein bisschen ratlos, so bis gespannt. Um sich da zu motivieren, müsste man ja sagen können, wozu man das alles macht. Es bräuchte, ich sag mal, eine motivierende Erzählung, so eine Vision, in der Leute sich wiederfinden und für die sie sagen, jawohl, dafür lege ich mich ins Zeug. Ich sehe aber diese Erzählung nicht, die uns gesellschaftlich verbindet, die uns motiviert und begeistert, wie beispielsweise 50er, 60er Jahre Wirtschaftswunderzeit, Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten die Leute eine Geschichte, mit der sie sich identifiziert haben. Wir bauen auf, wir bringen alles wieder in Ordnung. Oder diese Fortschrittsnarrative zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da sagt er, der Fortschritt kommt und wir gehen mit und es wird alles immer besser und das hat die Leute motiviert. Aber jetzt? Ich sehe eher viele gegeneinander antretende Lobby- und Anspruchsgruppen. Ich nehme Kämpfe um Identität wahr und aufgrund sinkender Mittel auch Kämpfe um Ressourcen. Und dagegen erscheint mir diese Erzählung Europa, also wir sind alles Europäer, eher blass zu sein. Wie fühlt sich Europa an? Was ist die Quersumme aus Finnland und Spanien, frage ich mich. Keine Ahnung. Bei jemandem wie mir kommt noch hinzu, ich habe Verwandtschaft und durch ein Auslandsstudium viele Freunde in Amerika, in den USA. die sind mir oft viel näher und auch greifbarer als manch, sagen wir, südeuropäisches Land. Und dann haben wir noch die Briten, die uns ja eigentlich mit dem Königreich Hannover ja besonders nah sein sollten geschichtlich. Die sind zwar Europäer, aber die sind durch den Brexit raus. Was macht man aus all dem? Bei diesen ganzen verwirrenden Konstellationen ist es dann, finde ich, emotional gar nicht so leicht, sich für eine Europawahl in Stimmung zu bringen und mit Inbrunst zu sagen, jawohl, ich bin Europäer, ich will diesen Kontinent mit meinem bürgerschaftlichen Engagement nach vorne bringen. Ich habe dazu was Spannendes gefunden. Einen interessanten Brief, der bürgerschaftliches Engagement fordert, dafür aber überhaupt nicht danach fragt, ob wir emotional gerade auch richtig dazu eingegroovt sind und Bock drauf haben oder nicht, sondern der vielmehr sagt, Gott hat Bock auf diese Gesellschaft. Wie wär's, wenn ihr mitmacht? Angesprochen sind in diesem Brief, das macht die Sache doppelt interessant, Zwangsarbeiter, Deportierte, die durch die Babylonier, eine Weltmacht, aus dem zerstörten Jerusalem in ein ihnen absolut fremdes Gebiet, in eine fremde Kultur verschleppt worden sind. Das haben die Babylonier immer so gemacht, wenn sie ihre Macht nach Eroberungsfeldzügen behaupten wollten. Sie haben die Oberschicht deportiert, damit sich der Rest der unterjochten Nation nicht mehr selbstständig organisieren kann. So, und diese Exilgruppe, die sitzt jetzt in Babylon und der Prophet Jeremia schreibt einen Brief, in dem Folgendes steht. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Also nicht die Babylonier haben sie weggeführt, sondern Gott selbst sagt, ich war das, ich habe euch weggeführt. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, das hat mich schon fasziniert. Die angeschriebene Gruppe, die wird ja mit Sicherheit eine in ihrer Identität völlig verunsicherte Minderheit gewesen sein. Aller alten Privilegien und des Wohlstandes beraubt, dafür voller traumatischer Bilder von der Deportation, sitzt man jetzt in einem Land fest, dessen Sprache man nicht versteht und dessen Kultur einem fremd ist. Und ausgerechnet da sagt Gott durch seinen Propheten, so Leute, anpacken bitte, ihr tragt eine Mitverantwortung für dieses wohlgemerkt heidnische Gemeinwesen. Und ich dachte mir, wir hätten ja nun eigentlich allen Grund zu sagen, ey, wir igeln uns ein, pflegen unsere Kultur und unsere Überzeugungen und warten, bis der Mist vorüber ist, wenn er überhaupt jemals zu Ende ist. Solidarität kann man uns doch wohl beim besten Willen jetzt nicht abfordern. Aber Gott sagt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Und er gibt auch einen Grund an, denn wenn ihr es wohl ergeht, so geht es auch euch wohl. Ihr Schicksal und ihre Zukunft ist mit der euren verbunden. Suchet der Stadt Bestes. Das bedeutet, kümmert euch, engagiert euch, genau wie der Bundespräsident gesagt hat, nehmt Weltverantwortung wahr. Wie geht das? Suchet den Shalom heißt es wörtlich, den Frieden der Stadt. Frieden meint biblisch nicht allein die Abwesenheit von Krieg, sondern es meint einen Zustand ausgeglichener, gut funktionierender Beziehungen in jede Richtung. Man ist mit sich selbst im Reinen, man lebt zivilgesellschaftlich in gerechten Verhältnissen und ist mit seinem Gott gut im Gespräch. Das ist Shalom. Zum Beispiel ist man mit Gott über die Stadt im Gespräch, sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Ich glaube, wir haben zu wenig Welt in unseren Gebeten. Wenn, dann meist so die mühseligen und Beladenen. Dann denken wir an die Kranken, an die Alten, an die Einsamen, an die Trauernden, vielleicht auch an Geflüchtete. Klar brauchen die Gebet, aber auch die anderen. Diejenigen, die wir zu den Mächtigen zählen und die doch in Wahrheit auch mühselig und beladen sind. Der Oberbürgermeister oder die Kommunalpolitikerin, die auf dem Weg ins Büro Hassbotschaften in sozialen Medien erhält. Gerade bei denen, die sich nicht im Nirvana der digitalen Welt verkriechen und ihre Wut gegen die böse, reale Welt in die Tasten hauen, sondern die sich in der Kommunalpolitik, in der Wirtschaft und in der Rechtsprechung, in Kitas, in Schulen, in den Medien für eine lebenswerte, für eine vielfältige, für eine solidarische Stadt und ein solidarisches Gemeinwesen abrackern. Da haben wir zu selten vor Augen, wie sehr all diese Menschen Gebet brauchen. Zumal das, was sie tun und entscheiden, ja sehr konkrete Auswirkungen hat für unser Leben. Also, Gottes Rat an seine Leute ist ganz einfach. Suche den Shalom der Stadt. Alles, was gut ist, was erfreulich, was menschlich ist, das macht und handelt danach. Es geht ganz unaufgeregt um Engagement in Politik und Zivilgesellschaft, um Leidenschaft für das Gemeinwesen. Das ist nichts spezifisch Christliches. Es gilt für alle. Die Glaubensdimension kommt erst im zweiten Satz mit der Aufforderung zum Gebet rein. Bringt diese Menschen und ihre Not vor Gott. Wenn wir es nicht tun, dann tut es keiner. Wir sind der Mund unseres Gemeinwesens zu Gott hin. Und deshalb ist das erste und deutlichste Kennzeichen der Kirche, dass sie betet. Was wir beten sollen, das steht in der Zeitung. Dass wir beten sollen, das sagt uns Gott, das hat mal Karl Barth gesagt. Dass wir beten sollen, lesen wir in der Bibel, und was wir beten sollen, steht in der Zeitung. Und wenn wir die Hatz aufschlagen, dann wissen wir, was wir beten sollen. Dann merkst du in dem Gebet auch, dass du diesen Menschen viel näher bist, als du denkst. Das empfinde ich als das Gefährliche an all diesen Abgrenzungsaffekten, die wir momentan in unserer Gesellschaft haben. Nicht der andere ist mir zu weiß, zu schwarz, zu links, zu rechts. Die einen brüllen Ausländer raus und die anderen Champagner-Nazis. Wenn wir mehr füreinander beten würden, würden wir das Allgemeinmenschliche viel mehr wahrnehmen an den anderen. Die eine wünscht sich, dass ihr Kind gesund wird und der andere bangt um seinen Job. Ein Dritter macht sich Sorgen um seine Gesundheit und der Gesundheitspolitiker um die Versorgung einer ganzen Branche. Aber sie alle sind Menschen, so wie du und ich. Und sie alle unterliegen Lebensbedingungen, die sie nur zum Teil selbst in der Hand haben. Da wird die Fremdheit zum anderen gleich ein wenig geringer und die Solidarität wird größer. Und das geschieht auch, wenn wir uns als Menschen mit unserem Schicksal diesen ganz anderen in der Gesellschaft verbunden wissen, obwohl die ganz gewiss völlig anders ticken als ich oder du. Dass wir uns da nicht in diesen Schmollwinkel zurückziehen und erwarten, dass die da erstmal zu dem Level an politischer Erkenntnis heranreifen, den wir in unserer unendlichen Weisheit natürlich schon ewig gebunkert haben, ne? Nein, dass wir rausgehen und einfach Zukunft gestalten. Wie es hier so schön gegenständlich, ja pragmatisch heißt. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, heiratet, bekommt Kinder, fertig. Also mit anderen Worten, macht was zukunftsfähig ist. Habt gute Ideen, die uns weiterbringen, seid innovativ. Jetzt denkt vielleicht mancher, das hört sich ja gut an, aber eigentlich fehlt mir dazu die Energie. Ich habe keinen Nerv. Keinen Bock dazu. Und dann möchte ich zurückfragen, echt jetzt? Solltest du. Denn Gott hat Bock dazu. Der Rat an die Exilierten in Babylon war nicht nur eine ergotherapeutische Maßnahme für so depressiv Angeschlagene, die sich irgendwie im kulturell falschen Film fühlten und nun den Baxit, also den Austritt aus Babylon, planten, sondern Gott hatte ihnen in dieser für sie wirklich schwierigen Situation eine bürgerschaftliche Verantwortung für dieses heidnische Volk zugemutet, um Akteure und Botschafter in einem größeren Plan zu sein, den Gott folgendermaßen charakterisiert. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das finde ich umso interessanter, weil Gott sein Volk in einen längerfristigen, man könnte sagen, auf Nachhaltigkeit angelegten Hoffnungsplan einzeichnet, ohne ihnen kurzfristige Wolkenschlösser vor Augen zu malen. Ja? Gott arbeitet ohne Wumms und Doppelwumms und Sondervermögen und so weiter. Er sagt, es gibt keine kurzzeitigen Besserungseffekte. Ihr werdet die Suppe auslöffeln, die ihr euch eingebrockt habt. 70 Jahre Babel sind gebucht. Glaubt nicht den Traumtänzern und Halleluja-Propheten, die euch die große Sause und Instant-Glück versprechen. Ihr habt schwere Schulden angehäuft, den Leuten, die euch in dieser Situation einfache Lösungen versprechen, die jede schwere Krise einfach wegbeten zu können meinen, denen solltet ihr nicht glauben. Wir Christen sollten auch in politischen Zusammenhängen die Rede vom Sauerteig aus der Bergpredigt ernst nehmen. Manche Prozesse brauchen Zeit. Sauerteig durchsäuert langsam. Aber nicht die Zeit ist entscheidend, sondern wer den Prozess lenkt. Und Gott ist auch der Herr der Geschichte im heidnischen Exil. Das mussten die erst lernen. Er lenkt auch die Herzen der Heiden. Und er sagt uns, wir sollen als Kirche Sauerteig sein, Salz und Licht. Allesamt Prozesse, wo etwas Kleines in einem Großen erhebliche Veränderung bewirkt. Es braucht wenig Salz, um in einem Teller Suppe eine große Veränderung zu erzielen. Ein entzündetes Streichholz in einem stockdunklen Raum verändert alles. All das wird zu Jeremias Zeiten einer kleinen Exilminderheit in Babylon gesagt. Und Jesus sagt es dann 500 Jahre später, seinem Zwölferkreis und ein paar Schaulustigen, die auch dabei waren. Nach menschlichem Ermessen also dem sogenannten Rest vom Schützenfest. Aber weder verlor sich Israels Geschichte danach irgendwo im Nahen Osten, hätte man ja annehmen können, noch breitete sich der Mantel des Vergessens über die Bergpredigt. Israel wurde ein Millionenvolk und das Christentum zu einer weltumspannenden Bewegung. Warum eigentlich? Weil Gott sein Volk nicht loslässt. Weil er Gedanken des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung mit ihnen verbindet. Und weil er uns als Gemeinde Jesu zu Partnern seines Plans macht, der auch die Stadt, die Polis, den Bereich des Politischen, mit seiner Botschaft des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung anrührt. In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Sein Auftrag auch an die Christen in Hannover lautet, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ich lese daraus, null Bock ist für uns Christen keine Option, weil Gott Bock auf diese Stadt und diese Welt hat, auch in Europa. Und er braucht dort bockstarke Zeugen, des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung. Und ich denke, wir könnten einige davon sein. Amen.